Ja, am Anfang des Jahres, da machen wir uns immer ganz viele Vorsätze. Wir wollen zum Beispiel mehr Sport machen, wir wollen uns gesünder ernähren, wir wollen mehr lesen und weniger Fernsehen gucken, wir wollen mehr stille Zeit vielleicht machen und vieles weitere. Und in der Jahreslosung, da geht es auch um einen guten Vorsatz. Ja, also das sollen wir machen, aber ich glaube, da müssen wir alle noch viel lernen, das zu tun. Und die Jahreslosung, ihr habt sie bestimmt alle schon gehört, 1. Korinther 16, Vers 14 heißt, lasst bei euch alles in Liebe geschehen. Und dieser Vers, der steht nicht einfach im Leeren so da. Man könnte jetzt natürlich sagen, lasst bei euch alles in Liebe geschehen. Das bedeutet natürlich, wir sollen alles, was wir tun, in Liebe geschehen, machen. Sondern er gehört mit Vers 13 zusammen. Und deswegen werde ich heute auch nicht nur über Vers 14 predigen, sondern auch Vers 13 mit einbeziehen, weil ich finde, diese Verse, die gehören untrennbar zusammen. Weil Vers 13 beschreibt unser Leben als Christ und deswegen ist der Titel auch, dein Leben als Christ soll von Liebe geprägt sein. Und Vers 13 beschreibt dann, dass alles, was wir tun, diese vier Aufforderungen, die wir in Vers 13 finden, dass wir die in Liebe tun sollen. Also nicht einfach nur fromm sein, sondern bei dem, was wir tun, sollen wir es mit Liebe tun. Und unser erster Punkt, den wir uns ansehen wollen, ist, warum es so wichtig ist, diese vier Ratschläge zu befolgen, beziehungsweise fünf, wenn man Vers 14 einbezieht. Und der zweite Punkt ist, warum wir einen Ausgleich durch die Liebe in all diesen Dingen brauchen, Vers 14. Ja, lasst uns unseren Predigttext lesen aus 1. Korinther 16. Ich lese ab Vers 13. Da schreibt Paulus, wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark, lasst bei euch alles in Liebe geschehen. Und unser erster Punkt ist halt, wie gesagt, warum es wichtig ist, diese vier Ratschläge zu befolgen und die halt dann unser Leben als Christ ausmachen sollen. Weil ich denke, man kann lass alles in Liebe geschehen nur dann befolgen, wenn wir verstehen, wie wir generell unser Leben leben sollen. Und dieser Predigtvers oder diese Verse, die stehen ja im 1. Korintherbrief und da ich denke, wir sind ja jetzt nicht ganz so im Thema, will ich mit euch nochmal ein bisschen den 1. Korintherbrief oder den Kontext davon anschauen. Korinth war, wie ihr bestimmt wisst, eine bedeutende Hafenstadt, ein Handelszentrum zur damaligen Zeit. Und es gab viele Tempel von griechischen und römischen Göttern. Und das war auch ein Ziel von Paulus, dort zu missionieren. Und er verbrachte anderthalb Jahre dort. Und daraus, aus seiner Arbeit, entstand dann eine Gemeinde. Und als Paulus weiterzog, hatte die Gemeinde mit vielen Problemen zu kämpfen. Der Brief ist eine Antwort auf die Probleme, die die Gemeinde hatte. Und wir finden fünf Teile, in die man den Brief unterteilen kann. Ich will die nur mal grob zusammenfassen, damit ihr ungefähr diese Problematik versteht und auch unseren Predigttext, weil wir müssen ja immer auch den Kontext mit ansehen. Und wie gesagt, der Brief ist in fünf Teile unterteilt. Und der erste Bereich, den Paulus anspricht, sind die Spaltungen in der Gemeinde. Ja, es gab Leute, die haben zu Apollos gehalten, es gab Leute, die haben zu Paulus gehalten, ja, oder zu Petrus. Und Paulus sagt, er antwortet immer mit Aspekten aus dem Evangelium, um diese Probleme, die sich in die Gemeinde eingeschlichen haben, zu behandeln, gewissermaßen. Und er sagt, wer hat euch denn erlöst? Hat euch Paulus erlöst oder hat euch Apollos erlöst oder hat euch Christus erlöst? Ja, die Gemeinde ist die Gemeinde Christi und nicht die von Paulus oder Petrus oder Apollos oder sonst irgendjemand. Das ist der erste Teil des Briefes. Und der zweite Bereich, den Paulus anspricht, beschäftigt sich mit den unmoralischen Leben der Korinther. Die haben nicht wirklich ein vorbildliches Leben geführt, wenn es um das Thema Sexualität ging. Denn sie lebten in einer Stadt, wo es kulturell einfach üblich war, dass man sehr unmoralisch war. Und so schlicht sich das auch in die Gemeinde ein. Und Paulus korrigiert das, dass Leute entweder selber in sexueller Sünde lebten Und er macht deutlich, auch wieder mit dem Evangelium, wir sind teuer von Christus erkauft und wir sind jetzt der Tempel des Heiligen Geistes. Wir müssen nicht mehr dieses alte Leben leben und sollen es auch nicht mehr leben. Und deswegen sollen wir halt durch die Kraft des Evangeliums ein anderes Leben leben. Und vor allen Dingen sollen wir das auch nicht dulden, wenn sexuelle Sünde in der Gemeinde da ist. Das war nämlich da auch, dass zum Beispiel jemand sogar ein Verhältnis zu seiner Stiefmutter hatte. Und dann kam der nächste große Bereich, das dritte Thema des Briefes war Essen. Wie geht man damit um, Götzenopferfleisch zu essen? Darf man das oder darf man das nicht? Und Paulus sagt auch wieder, antwortet auch wieder mit dem Evangelium und sagt, ja, wer hat es denn erschaffen, das Essen, das Fleisch? Gott hat es erschaffen. Und alles, was Gott erschaffen hat, ist gut und darf deswegen von uns mit Genuss genossen werden. Aber, und natürlich gibt es auch keine Götter neben Gott, sagt Paulus. Deswegen dürfen wir es natürlich essen. Aber er sagt, es gibt eine Bedingung, wo wir es nicht tun sollen. Wir sollen es aus Liebe nicht tun, wenn Leute da sind, die das zum Anstoß nehmen. Ja, die vielleicht Gewissensprobleme haben und sagen, ich weiß, das kommt von Götzenopfern, dieses Fleisch, und ich kann das nicht essen, dann sollen wir es nicht essen. Das ist der nächste Bereich. Und dann kommt der vierte Bereich, der ein sehr, sehr großer Bereich im ersten Korintherbrief ist. Das ist das Thema Gottesdienst. Ja, wie gehen wir miteinander in der Gemeinde um? Wie dienen wir in der Gemeinde mit den Gaben, die wir haben? Und auch da sieht man wieder den Egoismus der Korinther. Da hat jeder gemacht, was er wollte. Wenn die Abendmahl gefeiert haben, dann haben die nicht aufeinander gewartet, sondern die haben vorher angefangen mit dem Abendmahl und haben da jetzt auch nicht, wie wir das heute machen, Brot gebrochen, sondern haben ein Festessen veranstaltet und haben sich vollgefressen gewissermaßen und auch sind betrunken geworden. Ja, das waren die Umstände damals, die nicht schön waren, die sehr egoistisch waren und die bestimmt auch nicht zur Gottes Ehre waren. Und da hat Paulus gesagt, nein, wenn ihr das Abendmahl feiert, dann wartet aufeinander. Und auch, ja, was so den Gottesdienst betrifft, ja, da war es so bei den Korinthern, da ging es viel um das Ansehen der Personen. Ja, man zog sich schick an, Leute, die vielleicht ärmer waren, die wurden ausgeschlossen oder man versuchte in Zungen zu reden, also in anderen Sprachen, die manche oder die meisten eigentlich nicht verstanden. Und was entstand daraus? Daraus entstand ein großes Chaos. Das ist ja kein Gottesdienst, der zur Auferbauung der Einzelnen dient, sondern jeder hat einfach das gemacht, was ihm gerade Spaß gemacht hat. Ja, das war eine Kultur des Egoismus im Gottesdienst. Und jeder strebte irgendwie die Gaben an, die irgendwie toller waren als die anderen, zum Beispiel Sprachenrede, das war ganz toll damals, weil man konnte sich dadurch in den Mittelpunkt stellen. Aber Paulus spricht dann darüber, dass die Gemeinde wie ein menschlicher Körper ist, der aus vielen Gliedern besteht und jedes einzelne Glied hat eine Aufgabe und eine Verantwortung und die Gemeinde Christi kann nur funktionieren, wenn jeder seinen Platz einnimmt. Und man kann nicht sagen, das Auge ist wichtiger als die Hand zum Beispiel. Beides ist wichtig. Und beide Aufgaben müssen getan werden. Und er sagt dann noch, auch wieder mit dem Aspekt des Evangeliums, wenn wir dienen, dann dienen wir nicht für uns selbst, sondern für unsere Geschwister. Also die Gaben, die wir von Gott bekommen haben, die sind nicht nur dafür da, also die sind nicht dafür da, um uns irgendwie vorwärts zu bringen, sondern unseren Geschwistern zu dienen. Und im letzten Bereich, und ich würde sagen, der ist glaubensentscheidend, da geht es darum, dass die Auferstehung eine Tatsache ist. Ja? Weil es gab viele Leute, die das angezweifelt haben, dass Christus wirklich aus den Toten auferstanden ist. Und auch, dass wir schlussendlich irgendwann, wenn wir sterben, auch auferstehen werden. Und Paulus sagt, auch wieder in einer leicht sarkastischen Art und Weise, wenn die Auferstehung Christi nicht reell wäre, dann wäre unser ganzer Glauben vergebens. Dann können wir essen und saufen, denn morgen sind wir tot. Dann wird alles keinen Sinn machen. Und er sagt dann, es gibt 500 Zeugen, die das tatsächlich belegen konnten damals, dass Christus von den Toten auferstanden ist. Das war ja eine Sache, die war wirklich passiert. Und das konnte man damals auch durch die Zeugen sich bestätigen lassen. Und weiter sagt er, dass es für uns, für unseren persönlichen Glauben ganz wichtig ist, dass wir an die Auferstehung glauben als eine Tatsache, weil wir werden ganz anders leben, wenn wir die Hoffnung haben, dass wir einmal in Ewigkeit leben werden, dass wir auferstehen werden, auch wenn wir sterben. Das wird uns die Kraft geben, gegen diese Sünden, mit denen wir kämpfen müssen, die auch hier im Brief erwähnt werden, zum Beispiel sexuelle Sünde oder Egoismus, dass wir dagegen angehen, weil wir wissen, okay, es gibt nicht nur dieses Leben, sondern es kommt das Leben nach diesem Leben bei Christus, was hier schon anfängt. Und dann kommt der Schluss gewissermaßen des Briefes, wie wir das bei vielen Briefen kennen, der Abschlussgruß von Paulus, wo er nochmal ein paar Sachen mitgibt, aber die sicherlich auch wieder gut in den Brief reinpassen. Und da finden wir auch unsere Jahreslosung und auch Vers 13. Und wie gesagt, können wir unseren Predigtvers nicht losgebunden vom Kontext betrachten. Kann man schon, aber ich finde es irgendwie besser, wenn man das zusammennimmt, so wie es zusammengehört. Es geht nämlich darum, dass wir alles in Liebe tun sollen. Ja? Und wir werden sehen, dass es sehr schwierig ist, alles in Liebe zu tun. Wir werden aus uns niemals die Kraft dafür haben, alles aus Liebe tun zu können, wie wir hier aufgefordert werden. Aber wir werden uns das Stück für Stück ansehen, wie wir dazu kommen können, doch alles in Liebe zu tun. Aber zunächst einmal Vers 13, wo wir vier Aufforderungen finden, wie unser Leben aussehen soll. Da lesen wir, wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark, lasst bei euch alles in Liebe geschehen. In unserem ersten Punkt, da geht es darum, dass wir verstehen, in welchem Kontext die Jahreslosung steht, nämlich, dass wir alles in Liebe geschehen sollen und damit ist gemeint, dass wir wirklich alles in Liebe tun sollen. Und das ist ein bisschen schwer auf unser Leben anzuwenden, wenn wir nicht konkret sind. Und hier finden wir in Vers 13 vier konkrete Aufforderungen, wie wir unser Leben leben sollen. Zuerst lesen wir, dass wir aufgefordert werden, zu wachen, also wachsam zu sein. Was bedeutet das, wachsam zu sein? Es bedeutet, dass wir am Leben sind, dass wir wach sind. Man kann auch sagen, dass unser geistliches Leben intakt ist. Das Problem der Korinther war, dass ihr geistliches Leben durch die Sünde, die sie duldeten oder selber in ihrem Leben hatten, also Sünde dulden ist ja auch Sünde, dass ihr geistliches Leben eingeschlafen ist. Teilweise haben sie sich sogar berauscht mit Alkohol, waren und somit in einem Zustand, mit dem sie ganz bewusst Gott nicht ehrten. Ja? Sie entehrten Gott damit, im Gegenteil. Ja? Sie lebten für sich allein und nicht für Gott. Sie lebten für ihre eigene Lüste. Und vielleicht ist es für uns nicht die größte Gefahr, dass wir jeden Tag zu viel Alkohol trinken, denke ich jedenfalls. Aber wir können uns heutzutage mit allen Möglichen berauschen. Ja? Wir können 3 Serien hintereinander gucken, wir können, keine Ahnung, uns die ganze Zeit mit irgendeinem Hobby beschäftigen oder viele andere Dinge, die exzessiv dann sind, die über dem Maße von uns produziert werden, wie wir es eigentlich tun sollten. Dann werden wir berauscht, dann werden wir nicht mehr klar sein in unserem Geist. Und das ist das, was Paulus meint, wir sollen eben nicht in solchen Zustand sein, sondern wir sollen wach sein, wachsam sein. Also etwas, worauf wir ganz bewusst achten, dass wir uns nicht von Dingen einnehmen lassen. Und ich glaube, jeder hat so seine Laster, die einen beschäftigen, die einen von Gott wegreißen. Gott muss uns das zeigen, was das bei uns ist. Und da müssen wir sehr genau aufpassen, dass wir da nicht zu sehr vereinnahmt werden durch diese Dinge. Und dann lesen wir die zweite Aufforderung, nachdem wir halt wachsam sein sollen, lesen wir die zweite Aufforderung, dass wir fest im Glauben stehen sollen. Die Korinther waren in der Lehre sehr unsicher oft, deswegen konnten halt Leute kommen und denen irgendwas vom Pferd erzählen. Ja? Und deswegen sagt Paulus, wir sollen reif sein, fest im Glauben stehen. Ja? Das bedeutet nichts anderes als fest im Glauben zu sein, also reif in der Lehre. Ja, sie waren wie die Epheser umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, Epheser 4, Vers 14. Und damit den Korinthern und uns das auch nicht passiert, Es ist wichtig, dass wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, dass wir zum Beispiel Predigten hören oder am besten selber das Wort Gottes lesen. Und der Heilige Geist, der tut seine Arbeit. Er wird uns sein Wort aufschließen, wenn wir uns dem Wort Gottes widmen. Ja, er ist unser Beistand, der uns hilft, das zu tun. Und es geht nicht nur einfach um, also wenn man hier liest, fest im Glauben stehen, dann könnte man ja meinen, fest im Vertrauen stehen, weil Glaube heißt ja Vertrauen. Aber das ist nicht ganz damit gemeint, sondern Paulus meint damit, fest an der Wahrheit halten. Ja, weil wir lesen zum Beispiel im Kontext 1. Korinther 15, Vers 1b, da können wir das lesen, da steht, ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, und jetzt kommt's, indem ihr auch fest steht. Ja, also die standen fest in dem, was sie gelehrt bekommen haben von Paulus in dem Evangelium. Ja, das Evangelium ist das A und O. Ja, das haben wir oft schon in Predigten gehört. Das ist das, was unerschütterlich bei uns sein sollte, das Evangelium. Und das Wort Gottes natürlich immer mehr und mehr, das sollte gefestigt werden in unserem Leben. Also festhalten im Glauben bedeutet also festhalten an Gottes Wahrheit. Und das können wir halt nur tun, wenn wir Gottes Wahrheit kennen, wenn wir uns damit beschäftigen. Und das ist übrigens auch der beste Schutz, wie wir uns vor Irrlehre schützen können. Nicht, dass wir alle Irrlehren kennen, sondern dass wir das Original gut kennen. Wenn ich das Original gut kenne, dann wird mir die Fälschung sofort auffallen. Dann werde ich nicht darauf hereinfallen. Und der Teufel, er nutzt das natürlich aus, wenn wir nicht fest im Glauben stehen, wenn wir nicht fest in der Wahrheit Gottes stehen, sondern er jubelt uns dann irgendwelche Halbwahrheiten auf, die natürlich auch Lügen sind. Und das kann Glaubenskrisen bei uns hervorheben. Deswegen steht fest im Glauben, werden wir aufgefordert. Steht fest in der Wahrheit Gottes. Das stärkt uns dann. Also die zweite Aufforderung, steht fest im Glauben. Und die dritte Aufforderung ist, seid mannhaft. Das ist so ein Wort, brauchen wir, glaube ich, fast gar nicht mehr. Ich glaube, man kann sich's aber fast zusammenreimen, was das bedeutet. Mannhaft sein bedeutet, dass man sich so verhält, wie sich ein Mann verhalten sollte. Und ich habe hier extra das sollte eingefügt, weil Männer verhalten sich nicht immer so, wie sie sich als Männer verhalten sollten. Mannhaft bedeutet, dass wir tapfer, beherrscht und entschlossen Dinge tun. Ja, dass wir feststehen und die Wahrheit kennen und dazu stehen und das Richtige tun, so wie Gott das von uns möchte. Wir können als Christen dann mannhaft sein, wenn wir reif im Glauben sind. Also wenn wir das befolgen, was Paulus zuvor gesagt hat, wenn wir fest im Glauben stehen, wenn wir fest an der Wahrheit Gottes festhalten. Weil aus uns haben wir keine Kraft, das zu tun. Aber wenn wir an der Wahrheit Gottes festhalten, dann können wir das tun. Dann können wir mannhaft sein. Gottes Wort zu kennen und daran festzuhalten, wird zusammen mit Gehorsam bei uns bewirken, dass wir tapfer sein können. Ja, weil dann wissen wir, das sind Gottes Worte und Gottes Verheißungen, die er uns gibt. Und dann können wir das tun, weil er uns versprochen hat, wenn wir das tun, dann wird das und das passieren. Nicht, weil wir uns das vorgenommen haben, sondern weil Gott das sagt. Und das ist die dritte Aufforderung, dass wir mannhaft sein sollen. Und die vierte Aufforderung an uns ist, dass wir stark sein sollen. Das Wort steht hier im Passiv. Also es bedeutet nicht, Sascha soll stark sein im Glauben, sondern es bedeutet so viel wie, Gott macht Sascha stark im Glauben. Wir können nämlich gar nicht selber stark werden, dann wären wir sehr überheblich, sondern Gott ist es, der es bewirkt, dass wir stark im Glauben werden. Wir können dafür beten, dass er uns nah bei sich hält, dass er uns in seiner Gegenwart festhält, dass er uns davon abbringt, abzuirren. Und das lesen wir auch ganz gut in Epheser 6, Vers 10. Da wird auch deutlich, dass diese Kraft aus dem Herrn kommt. Da steht im Übrigen, meine Brüder, seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Nicht in unserer eigenen Stärke, nicht in unserer eigenen Macht, sondern wenn wir ganz in Gott ruhen. Wir können nicht aus uns selbst stark werden, sondern wir werden dann stark, wenn wir uns von Gott stärken lassen. wenn wir in die Gemeinschaft mit ihm gehen, wenn wir seine Gegenwart suchen, wenn wir Gemeinschaft untereinander zum Beispiel haben, wenn es um Gott geht. In Philipper 4, Vers 13 schreibt Paulus, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Nicht ich mache mich stark. Nicht ich muss irgendwelche Dinge befolgen in meinem Leben, wie es uns heute oft eingeredet wird, dass wir so ein starkes Selbstbewusstsein brauchen oder sonst irgendwas. Was wir brauchen, ist ein starkes Gottbewusstsein, dass wir wissen, Gott ist an meiner Seite, Gott ist viel, viel größer als ich und er wird mich durchtragen. Das gibt mir Stärke. Und diese vier Aufforderungen, die wir gelesen haben, die sorgen dafür, dass unser Leben ein Leben sein wird zu Gottes Ehre, dass wir nicht in diese Problematiken des Lebens reinfallen. Aber wenn wir ehrlich sind, das ist nicht einfach. Das können wir nicht eben so machen. Und hinzu kommt, dass wir dann noch in Vers 14 lesen, wo steht, also unsere Jahreslosung, lasst bei euch alles in Liebe geschehen. Wir sollen diese vier Aufforderungen nicht nur so befolgen, sondern wir sollen sie in Liebe tun. Ja, wir sollen sie nicht halbherzig tun, sondern in Liebe. Und damit wollen wir uns im zweiten Punkt beschäftigen. Warum wir einen Ausgleich durch die Liebe bei diesen Dingen brauchen. Wenn wir die vier Aufforderungen aus Vers 13 isoliert betrachten, dann stehen wir in Gefahr, zu einem Extrem zu tendieren. Ja? Ohne Liebe machen uns diese vier Aufforderungen zu mürrischen, streitlustigen und harten Menschen. Ja, wir werden gesetzlich, wenn wir einfach diese vier Dinge aus uns selbst bewirken wollen, auch wenn natürlich manche Dinge gar nicht durch uns bewirkt werden können, zum Beispiel, dass wir von Gott gestärkt werden. Aber viele dieser Aufforderungen, wenn wir sie aus uns, aus unserer eigenen Kraft machen wollen, werden sie uns gesetzlich machen. Wenn wir zum Beispiel anstreben, wachsam zu sein und dabei nicht mehr zulassen, Rücksicht auf andere zu nehmen und keine Gnade mehr gegenüber anderen walten lassen, dann werden wir gesetzlich. Wenn die Liebe fehlt, ja. Wenn die Liebe fehlt, werden wir gesetzlich. Und wenn wir zum Beispiel an der Wahrheit, also an der guten Lehre festhalten und wir nehmen keine Rücksicht auf die Meinung von anderen, dann fehlt es uns an Liebe und dann werden wir auch gesetzlich. Bei diesen fünf Aufforderungen ist eine Sache die wichtigste, die Liebe. Die Liebe steht über allen vier Aufforderungen und ohne die Liebe, das werden wir gleich noch sehen, ist alles vergeblich. Und um das ein bisschen besser zu verstehen, was die Liebe bewirkt, müssen wir erstmal verstehen, was die Liebe ist. Und wie ihr bestimmt wisst, gibt es drei Arten von Liebe. Ja? Es gibt einmal Eros, was die erotische Liebe meint, ja, das ist so einfach diese leidenschaftliche Liebe, dass ich etwas begehre oder du etwas begehrst, was du unbedingt haben willst und ja, du nimmst es dir oder was weiß ich. Das ist dann eine sehr einseitige Liebe, eine erotische Liebe. Meistens ist sie einfach eigentlich im sexuellen Bereich gemeint. Und dann gibt es die Philia, also die freundschaftliche Liebe, die ist schon ein bisschen besser. Ja, also wenn ich zum Beispiel sage, ich mag Tobi, weil Tobi mich mag, dann ist das Philia-Liebe, also die beruht auf Gegensätzlichkeit. Und sobald Tobi sich mir gegenüber blöd verhält, sage ich dann, ja, du bist ja ein Blöder, ich habe nichts mehr mit dir zu tun. Das ist Philia, das macht so viel in unserer Welt aus, dass man Liebe an irgendwelche Bedingungen knüpft und Leute einen gut genug sind, solange sie uns ja zum Vorteil erscheinen. Und Jesus, er sagt, dass das keine Liebe ist, wenn wir das den anderen tun, was sie uns selber tun. Ja, das ist keine wirkliche Liebe. Wirkliche Liebe, göttliche Liebe ist Agape. Eine Liebe, die selbstlos und ohne Bedingungen ist. Diese Liebe wurde am deutlichsten am Kreuz. Wir alle kennen Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und diese Liebe, diese göttliche Liebe, zu der wir hier auch im ersten Korintherbrief aufgefordert werden, alles in Liebe zu tun, damit ist die Agape-Liebe gemeint, diese göttliche Liebe, die können wir nicht aus uns selbst produzieren. Wir können nicht alles aus Liebe tun, wenn wir uns das vornehmen. Können wir nicht. Aber da müssen wir uns fragen, warum kriegen wir eine Aufforderung in der Schrift? Warum gibt Gott uns eine Aufforderung mit, die wir nicht erfüllen können? Und die Antwort ist, Gott würde uns niemals etwas sagen, was wir nicht tun können. Und deswegen lesen wir, wie wir diese Liebe schlussendlich doch weitergeben können. Diese Liebe kommt nämlich nicht aus uns. Wir lesen 1. Johannes 4, Vers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Und hier wird deutlich, diese Liebe kann nicht Jan produzieren oder Tobi produzieren, sondern diese Liebe muss von Gott persönlich produziert werden und entspringt aus der Beziehung zu Gott, also die ich zum Beispiel mit Gott habe. Und dann kann ich Tobi diese Liebe weitergeben oder andersrum. Ja? Also ich kann nicht einfach Agape-Liebe produzieren, sondern Agape-Liebe entsteht, wenn ich Gemeinschaft mit Gott habe. Wenn ich in der Nähe zu ihm bin. Wenn ich mich von ihm leiten lasse und Gemeinschaft mit ihm habe. Und das bedeutet, Christus hat nicht nur seine göttliche Liebe am eindrucksvollsten am Kreuz gezeigt, sondern er hat sie uns auch zugänglich gemacht durch sein Werk am Kreuz. Durch den Glauben an Jesus können wir so lieben, wie Christus uns geliebt hat. In 1. Johannes 4, Vers 19 und 20 lesen wir, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Ja, wir waren nicht fähig dazu, Gott zuerst zu lieben. Er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und Johannes, er nimmt kein Blatt vor den Mund. Er sagt einfach, dass es zwangsläufig so ist, wenn ich von der Liebe Gottes erfüllt bin, dann muss ich diese Liebe Gottes auch an andere weitergeben. Und das soll sich dann ausdrücken, vor allen Dingen an der Liebe zu meinen Geschwistern. Und deswegen kann ich eben dieser Aufforderung von Gott auch nachkommen im 1. Korintherbrief, dass ich alles in Liebe tun soll. Aber nur dann, wenn ich auch Gemeinschaft mit Gott pflege, wenn ich in seiner Abhängigkeit lebe. Dass ich dann sehr bewusst mit Gottes Hilfe darauf achten kann, selbstlos dem anderen achtend zu handeln. Dass ich bei all diesen Dingen, die wichtig sind, die wir eben betrachtet haben, wenn ich wachsam bin, ja, dass ich aufpasse, was in meinem Leben passiert, dass ich dann trotzdem noch Liebe habe. Dass ich gnädig mit anderen bin, wenn sie versagen. Wie Petrus zum Beispiel in seinem ersten Brief sagt, dass die Liebe eine Menge von Sünden zudeckt. Ja, das ist wichtig. Wenn wir das tun, dann handeln wir in Liebe. Und es ist wahrscheinlich auch wichtig, dass wir, oder es ist das Wichtigste, weil wir sündigen immer wieder gegeneinander. Und deswegen ist es wichtig, dass wir einander vergeben. Aber wenn wir nicht diese Dinge, die wir eben in Vers 13 gelesen haben, wenn wir die nicht in Liebe tun, dann ist alles vergeblich. Wir lesen in 1. Korinther 13, Vers 1 bis 7, da spricht Paulus über sich selbst, nimmt sich als Beispiel und sagt, dass alles vergeblich wäre, wenn er es nicht in Liebe tun würde. Er sagt, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich einen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Und dieser Abschnitt, das ist ganz interessant, und daran sieht man auch, dass das Wort Gottes vom Heiligen Geist inspiriert ist, weil es einfach so unfassbar gut zusammenpasst. Diese vier Aufforderungen, die wir in Vers 13 gefunden haben, die finden wir hier alle auch nochmal in dem Beispiel von Paulus, wo er das nochmal mit seinem eigenen Leben deutlich macht, was es bedeutet, zum Beispiel einen starken Glauben zu haben, dass er sich sogar, oder mannhaft zu sein, dass er sich sogar in den Tod begeben würde, um zu Christus zu stehen. Aber wenn er keine Liebe dabei hätte, dann wäre das vergeblich, dann hätte das keinen Wert. Ja? Oder wenn er die vornehmsten Gaben hätte, ja, wenn er in Sprachen reden könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre er wie ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Ja, das ist einfach ein kein Musikinstrument, sondern das ist etwas Schrilles und Schiefes, was kein Mensch hören will. Also wenn Paulus die schönsten Dinge tun würde, dann aber ohne Liebe, dann würde das bei den Leuten ankommen als ein schiefes Instrument. Es würde nicht den Sinn erfüllen, den Paulus damit vorhatte, oder wir, wenn wir es tun. Wenn wir ohne Liebe handeln, dann ist unser Handeln vergeblich. Dann können wir noch so fromm sein, noch so religiös, noch so gut das Wort Gottes kennen, aber ohne Liebe können wir nicht so leben, wie Gott das will. Und es bringt auch keine Frucht. Die Liebe ist das Mittel, durch die wir Dinge erst richtig tun können. Es bringt uns nichts, Perfektion anzustreben, wenn wir keine Liebe haben. Wenn wir Sachen nicht aus Liebe tun, dann tun wir sie eigentlich für uns selbst. Muss man einfach so sagen. Und auch nicht für Gott. Aber wenn wir bereit sind, selber uns hinten anzustellen, Rücksicht auf andere zu nehmen, wirklich Dinge aus Liebe zu tun, dann ist es zu Gottes Ehre und dann kann Gott es gebrauchen. Und deswegen, wir haben gesehen, wir sollen alles aus Liebe tun, aber wir können es nicht aus uns, wir können nicht diese Liebe produzieren. Wir brauchen Gemeinschaft mit Gott. Wir müssen in ständiger Verbindung mit ihm stehen und deswegen haben wir eben auch gesungen, du begeisterst mich, weil Gottes Liebe ist so überwältigend. Ja, Gottes Liebe ist für uns unbegreiflich und nie erreichbar. Ja, nicht meine eigene Liebe, die ich produzieren kann. Die ist gar nichts wert. Deswegen singen wir von Gottes Liebe und nicht von unserer Liebe. Und die Jahreslosung, lasst bei euch alles aus Liebe geschehen, die können wir nur mit Gottes Hilfe befolgen. Und deswegen lasst uns in dieser Gemeinschaft mit Gott leben, lasst uns ihn um seine Gnade anflehen, dass wir das tun können, dass wir alles aus Liebe tun können. Und am Schluss will ich das nochmal zusammenfassen, was wir heute gesehen haben. Wir haben gesehen, wie ein Leben mit Gott aussehen soll, was von Liebe geprägt ist. Ja. Wir finden zwar vier Aufforderungen, aber diese vier Aufforderungen, die können wir nicht isoliert tun, sondern die müssen immer alle aus Liebe getan werden. Und die erste Aufforderung war, wir sollen wachsam sein. Ja, wir sollen sehr bewusst darauf achten, was wir machen, womit wir uns beschäftigen, womit wir unser Herz füllen. Das war die erste Aufforderung. Und die zweite Aufforderung war, wir sollen fest im Glauben stehen. Was bedeutet, wir sollen fest im Wort Gottes stehen, an der Wahrheit festhalten, indem wir das Wort Gottes kennen und als wichtig erachten. Und die dritte Aufforderung war, wir sollen mannhaft sein. Ja, wenn wir fest im Wort Gottes stehen und dann kommt Bedrängnis, dann sollen wir tapfer zum Wort Gottes stehen, aber auch nicht aus uns selbst, sondern aus der Kraft, die Gott uns gibt, weil wir sehen in der vierten Aufforderung, wir sollen stark sein, weil Gott uns stark macht. Ja, wir können nicht selber stark werden. Wir müssen durch diese Gemeinschaft mit Gott gestärkt werden und dann auch seine Liebe empfangen, damit wir alles, was wir tun, in Liebe tun können. Und deswegen lasst uns das als guten Vorsatz ins neue Jahr mitnehmen, dass wir alles aus Liebe tun wollen, indem wir voll auf Gott vertrauen und ja, aus der Liebe und Gemeinschaft, die wir mit ihm haben, und dann durch die Liebe, die er uns gibt, sie anderen weitergeben. Amen.